Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. In der heutigen Folge habt ihr euch das Thema gewünscht, denn bei der letzten Umfrage auf Instagram habt ihr mir gesagt, dass ihr euch gerne Ed Gein wünscht und dass ihr gerne wollt, dass ich über ihn spreche. Und entsprechend habe ich mir gedacht, für Folge 5 ist ja quasi so ein kleines Jubiläum, man macht ja immer 15 und so, ne? Habe ich gedacht, dann entscheide ich mich mal dafür und beuge mich eurem Wunsch, obwohl ich das gar nicht so schlimm finde, denn Ed Gein ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Fall. Und entsprechend möchte ich dann heute mit euch über Ed Gein sprechen. Eine andere Frage, die übrigens auf Instagram auch noch aufgekommen ist, ist die Tatsache, wo ist der Podcater? Denn der war bei den letzten 2 Folgen ja nicht dabei. Und da muss ich dazu sagen, der macht's eigentlich ganz schlau, weil in letzter Zeit, wenn ich aufnehme, scheint draußen immer die Sonne. Und ich sitze hier eigentlich ja im Dunkeln. Und der liegt jetzt im Wohnzimmer, glaube ich, in der prallen Sonne und brät vor sich hin. Und das ist wahrscheinlich das Schönste, was man um diese Jahreszeit machen kann. Von daher bin ich mal gespannt, ob er sich heute dann dazu begnadigen lässt, mal aufzutauchen und mal Hallo zu sagen oder ob er weiterhin die Sonne genießt. Ich habe eben mal echt geguckt, aber er liegt wirklich in der Sonne und brät. Ja, und jetzt wollen wir dann doch tatsächlich anfangen mit Ed Gein, dem Fall, den ihr euch gewünscht habt. Wahrscheinlich ist Ed Gein einer der bekanntesten Mörder der Welt. Seine Geschichte dient als Vorlage für zahlreiche Filme, Bücher, Videospiele, Musik, Theaterstücke. Irgendwie ist er so ziemlich für alles als Vorlage genommen worden. Und wahrscheinlich der bekannteste Film, der damit wirbt, sich auf eine wahre Begebenheit zu beziehen und sich damit auf Ed Gein stützt, ist Texas Chainsaw Massacre. Aber auch Norman Bates von Psycho oder Haus der 1000 Leichen oder der Mörder Buffalo Bill in Das Schweigen der Lämmer finden alle ihre Inspiration in den Taten des amerikanischen Killers. Das heißt, all die Bücher und Filme haben die Geschichte von Ed Gein hollywoodträchtig aufgearbeitet. Aber wie ist denn eigentlich die wahre Geschichte von Ed Gein? War er denn wirklich derjenige, der mit der Kettensäge fuchtelnd durch die Gegend gelaufen ist und wahllos Leute abgeschlachtet hat? Oder war er eher der Wahnsinnige, der sich eine zweite Haut erschaffen wollte? Und daher gebe ich euch heute einen Einblick in die wahre Geschichte von Ed Gein, der auch der Ghoul von Plainfield genannt wurde. Denn meistens ist die Wahrheit ja doch viel grausamer als das, was Hollywood uns anbietet. Am 27. August 1906 wird Edward Theodore Gein in La Crosse, Wisconsin geboren. Sein Vater George ist Alkoholiker und seine Mutter, es spricht sich wahrscheinlich Augusta aus, aber ich werde jetzt einfach mal die deutsche Variante nehmen, Augusta, weil es einfach einfacher ist, ist eine repressive Religionsfanatikerin, die ihren schwachen Mann verabscheut, weil er aufgrund seines Alkoholkonsums die Familie alleine finanziell nicht unterstützen kann und meistens arbeitslos zu Hause sitzt. Und über den 7 Jahre älteren Bruder von Ed Gein ist nicht sehr viel bekannt. Augusta besitzt einen Lebensmittelladen in La Crosse und sorgt fast alleine für die Familie. Der Vater unterstützt zwischendurch immer mal wieder mit kleineren Arbeiten, kann jedoch keinen Job halten, ist wie gesagt arbeitslos und meistens zu Hause. Eds Mutter beherrscht die Familie vollkommen und predigt häufig über die Sünde der Fleischeslust. Sie ist wie gesagt Religionsfanatikerin, sie ist Lutheranerin und sie predigt, dass Frauen böse sind, dass Frauen Huren sind und ein Instrument des Teufels. Sie liest ihren Söhnen aus der Bibel vor und hauptsächlich sind das Passagen aus dem Alten Testament über Tod, Mord, göttliche Strafen. Wer das Alte Testament und das Neue Testament kennt, das sind ja heutzutage nicht mehr so viele, aber im Alten Testament ist es doch so, dass alles immer ein bisschen grausamer dargestellt wird und es doch sehr viel Mord, Tod, Krieg und Strafe gibt. Und gerade aus diesen Bereichen der Bibel liest sie ihren Söhnen immer wieder vor. Außerdem betet Augusta täglich darum, dass ihr Mann stirbt und ihre beiden Söhne bindet sie in das Gebet mit ein. Die sollen sie nämlich bei diesem Wunsch unterstützen. Und gerade in so einer wichtigen Stelle ploppt einem dann hier WhatsApp-Web rein und man merkt, dass man vergessen hat, das auszumachen. Ich bitte um Entschuldigung. Ist jetzt weg. Die Söhne leiden natürlich unter dem psychischen Missbrauch durch ihre Mutter, aber im Gegensatz zu Henry, dem älteren Bruder, beginnt Ed seine Mutter zu idealisieren. Als Ed 9 Jahre alt ist, hat seine Mutter durch die Arbeit im Lebensmittelgeschäft schon sehr viel Geld zusammengespart und kauft der Familie eine Farm in Plainfield, Wisconsin. Das ist eine wesentlich ländlichere Gegend als La Crosse Und sie zieht hierhin, weil sie glaubt, dass in der ländlichen Gegend die Sünde der Stadt weiter entfernt ist und damit die Gefahr, dass ihre beiden Söhne verkommen können, wesentlich kleiner ist. Ed und sein Bruder verlassen die Farm nur noch, um zur Schule zu gehen. Aber seine Mutter nimmt Ed von der Schule, als er 13 ist, mit der Aussage, dass sie ihn ja als Arbeitskraft auf der Farm benötigt. Bis dahin waren seine schulischen Leistungen durchschnittlich. Er liest jedoch sehr gerne und auch sehr viel und liebt Abenteuerbücher und Magazine. Die ständigen Beleidigungen und Vorwürfe von der Mutter sind beiden Söhnen dauerhaft anheim. Also sie werden immer wieder beleidigt. Und hier dominiert der ständige Vergleich mit ihrem Vater, der ein Versager ist, in den Augen der Mutter. Und Augusta isoliert ihre Söhne. Und so bleiben sie halt wirklich vorwiegend auf der Farm. Sie können keine Freundschaften schließen, das ist verboten. Die Mutter unterbindet das. Auch wenn sie das teilweise versuchen, dann stellt sich die Mutter dazwischen. Und was erst recht nicht erlaubt ist, ist es, sich mit Frauen zu treffen. Und Ed ist so obsessiv hingezogen zu seiner Mutter und ihrer Predigten darüber, dass sexuelle Gelüste ja sündhaft sind, dass er sich ein solches Verhalten ja auch selber verbietet. Also er möchte seiner Mutter um jeden Preis gefallen und macht alles, was sie ihm sagt. Und deswegen würde er sich auch niemals von sich aus mit einer Frau treffen. Im Jahr 1940 stirbt dann der Vater George an einem Herzinfarkt. Und die beiden Söhne müssen die Familie nun finanziell noch mittragen. Wie ja gesagt, der Vater hat das ja vorher nicht gemacht, aber jetzt verpflichtet die Mutter die Söhne mit dazu. Das kommt natürlich entsprechend gelegen, wenn der Herr des Hauses nicht mehr da ist, muss der Platz natürlich gefüllt werden. Wir befinden uns, wie gesagt, 1940. Da sind die Ansichten ja auch noch ein bisschen anders als heute. Das darf man nie vergessen. Und die beiden Söhne nehmen dann dazu immer wieder verschiedene Jobs an. Und Ed bewundert seinen hart arbeitenden Bruder Henry und versucht, ihm nachzueifern. Beide arbeiten unter anderem in handwerklichen Berufen und Ed verdingt sich zusätzlich aber auch noch als Babysitter. Und hier findet er den Sozialkontakt zu Kindern einfach viel, viel einfacher. Das fällt ihm leichter als bei Erwachsenen, was natürlich auch daher kommt, dass Kinder weniger verurteilen als Erwachsene. Nach dem Tod seines Vaters ist die Verbindung zu seiner Mutter noch intensiver als vorher. Und man muss bedenken, er ist mittlerweile 34 Jahre alt. Und dem 41-jährigen Henry, also dem älteren Bruder, sticht die ungewöhnliche Beziehung zwischen seinem Bruder und seiner Mutter ins Auge. Und dann kommt es auch immer mal wieder zwischen ihm und Augusta zum Streit. Und Ed wird dann wütend auf seinen Bruder. Er sieht die Mutter als Göttin und dass sein Bruder nicht dieselbe Einstellung der Mutter gegenüber hat, das verletzt ihn schon sehr. Natürlich wünscht er sich, dass sein Bruder das genauso sieht wie er. Und das kann er natürlich nicht erzwingen und es verletzt ihn. Das Objekt seiner Wünsche, seiner Begierde von jemand anderem als negativ dargestellt wird, das nimmt er sehr persönlich. Er selber kümmert sich um seine Mutter, die nach einem Schlaganfall schon stark eingeschränkt war, bemüht sich auch sehr stark, sie zu pflegen, um sich gut um sie zu kümmern, aber sie beschimpft ihn trotzdem als Versager und macht ihm klar, dass er ohne sie ja eigentlich auch niemals leben könnte. Und er glaubt ihr das natürlich auch. Auf der anderen Seite kommt er aber auch zu ihr ins Zimmer und kuschelt sich an sie und sie schmusen gemeinsam. Und er genießt die Liebe, die sie ihm gibt und sie flüstert ihm sanfte Worte ins Ohr. Und das ist auch das, was dem Bruder dann ins Auge sticht, weil das in dem Alter ja auch keine gesunde Beziehung mehr zur Mutter ist. Am 16. Mai 1944, also 4 Jahre nach dem Tod des Vaters, verbrennen die Brüder gemeinsam Gestrüpp auf der Farm. Und das Feuer gerät außer Kontrolle. Sie wollen das Feuer eindämmen, weil es der Farm immer näher kommt. Und im Chaos und durch die einbrechende Nacht verliert Ed dann den Sichtkontakt zu seinem Bruder und er ruft dann die Polizei, um seinen Bruder als vermisst zu melden. Die Polizei kommt dann auf der Farm an und trifft dann auf Ed und Ed kann sie dann komischerweise direkt zu der Leiche seines Bruders führen, der eigentlich als vermisst gemeldet war. Man kann dann in der Obduktion nachweisen, dass Henry durch Erstickung wegen dem Feuer, also durch die Folgen des Brandes gestorben ist. Man stellt jedoch an seinem Kopf mehrere Platzwunden fest. Und außerdem ist es auch unbekannt, warum das Feuer überhaupt außer Kontrolle geraten ist. Man fängt dann an zu munkeln, dass Ed für den Tod seines Bruders irgendwie auf irgendeine Art und Weise, auf welche auch immer, verantwortlich sein könnte. Nachweisen kann man ihm das auch nicht. Und außerdem, er ist so der einfältige, schüchterne Mann und den würde man ja niemals dafür, sich vorstellen, überhaupt, dass so jemand ein Mörder sein könnte, um Gottes Willen. Und deswegen munkelt man zwar, aber es wird einfach fallen gelassen, es wird als Unfall deklariert und es wird nicht mehr darüber nachgedacht und auch nicht weiter ermittelt. Ed ist nun alleine mit seiner Mutter auf der Farm, doch dann stirbt auch sie am 29. Dezember 1945, also nur knapp ein Jahr nach dem Tod des Bruders. Und Ed verliert also in dem Moment den einzigen Halt in seinem kompletten Leben und den einzigen Menschen, der ihm die Richtung gewiesen hat. Er hatte ja bisher einen strengen Alltag gehabt, er hatte harte Strukturen gehabt und das bricht jetzt alles um ihn herum zusammen. Also er hat sein ganzes Leben quasi um die Mutter drumherum aufgebaut und nach den Regeln der Mutter gelebt und jetzt ist er das erste Mal in seinem Leben auf sich allein gestellt. Er ist 39 Jahre alt. Er hat nahezu keine Sozialkontakte, er hat keine großartige Verbindung zur Gesellschaft und er hat auch gar keine Ahnung, wie man sich in so eine Gesellschaft einfügt. Er ist ja immer isoliert gewesen, die Mutter hat ja immer dafür gesorgt, dass er die Farm nur verlässt, wenn er sie verlassen soll. Und entsprechend bleibt Ed auch auf der Farm, so oft er das natürlich muss. Also natürlich geht er auch mal weg, er geht auch mal einkaufen, er hat ja auch noch weitere Familie. Aber er bleibt hauptsächlich auf der Farm und lebt von seinen geringen Einkünften, die er als Handwerker und als Babysitter hat. Und er kriegt auch kleinere Subventionen vom Staat. Aber weithingehend in der kompletten Gesellschaft von Plainfield, also die Farm liegt ein bisschen außerhalb, aber es ist schon eine Gemeinde. Und da wirkt er weithingehend als zurückgezogen, als merkwürdig und als unnahbar, aber als ungefährlich und harmlos. Also dieses typische Bild, was man eigentlich hat. Und ja, nach dem Tod der Mutter beginnt die Farm dann langsam zu verkommen. Es türmen sich Staub und Müll in den Räumen des Hauses. Das Einzige, was merkwürdigerweise unangerührt bleibt, ist das Zimmer der Mutter und alle Räume, die die Mutter regelmäßig benutzt hat. Er verschließt diese Räume, indem er sie wirklich mit Brettern zunagelt. Dazu gehört ein großer Teil des Obergeschosses, die Lounge und das Wohnzimmer im Erdgeschoss. Und er verlegt sein Leben wirklich nur noch ins Erdgeschoss, in die Küche und einen kleinen angrenzenden Raum nebendran. Und beide Räume sind extrem vermüllt. Er ist vereinsamt und er ist mit der Welt um sich rum überfordert. Und jetzt beginnt dann die Psychose und seine Fantasien überhand zu nehmen. Vorher hatte die Mutter das alles so ein bisschen eingedämmt mit ihren Predigten und mit ihren ganzen Aussagen darüber, was alles sündhaft ist und was alles böse ist. Und jetzt gibt er sich so langsam seinem Interesse an der menschlichen Anatomie hin und beginnt Bücher über das Thema zu sammeln. Und ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich, wenn man Bücher zu einem bestimmten Thema sammelt. Das ist ja nicht automatisch was Gruseliges. Aber sein Interesse an Sexualität steigt jetzt auch an mit 39 Jahren, was ja normalerweise in der Standardentwicklung eines Menschen wesentlich früher kommt. Und das war halt über all die Jahre hinweg hat er dieses Verlangen und dieses Interesse unterdrückt. Und deswegen türmen sich jetzt auch die pornografischen Magazine in seiner Sammlung. Aber man findet da auch später alte Bücher über Rituale von Leichenkonservation, oder Konservierung heißt es, ne, nicht Konservation, oder zum Beispiel über die Grausamkeiten der Nazis. Und was man auch bei ihm findet, sind die örtlichen Todesanzeigen. Denn die finden bei ihm besonderes Interesse. Und eines Tages liest er von dem Tod einer Frau, die in der Nähe seiner Mutter begraben wird. Also zieht er los und gräbt den Körper aus. Was sonst? Er nimmt den Körper mit nach Hause und später gibt er an, dass er sich an dem Körper nicht vergangen hat, weil er zu sehr gestunken hat. Aber man vermutet, dass das der erste Punkt war, an dem er seine ersten sexuellen Erfahrungen machte. Auch halt nicht, wenn man nicht sagen kann, es ist jetzt hier der herkömmliche Weg, mit dem man sexuelle Erfahrungen macht, sondern er bevorzugt es, die Leichen zu zerschneiden. Er zieht ihr also die Haut ab, trocknet sie und trägt sie auf seinem eigenen Körper. Und an diesem Zeitpunkt beginnt seine Sammlung menschlicher und ausschließlich weiblicher Körperteile. Die Kinder, auf die er im Rahmen seines Babysitterjobs immer wieder aufpasst und die ab und zu auch mal bei ihm vorbeikommen, die sehen ja auch die Leichenteile in seiner Wohnung und hier erzählt er ihnen zum Beispiel, dass es sich bei den Köpfen um Schrumpfköpfe aus Südafrika handelt Oder die Kinder denken dann auch, dass das Halloween-Kostüme sind. Die haben natürlich einfach nicht den Gedanken, dass das was Echtes sein könnte. Das spricht sich natürlich auch ein bisschen rum, dass er so eine ungewöhnliche Sammlung hat. Aber die meisten Leute halten das für Unsinn und nehmen das Ganze einfach nicht ernst. Und um diese Zeit geht es auch los, dass um Ed Gein herum Menschen auf mysteriöse Art und Weise zu verschwinden beginnen. Und das startet so im Jahr 1947. Dann wird immer wieder davon berichtet, dass in der Nähe einfach Leute verloren gehen. Insgesamt sind es 6 Menschen, die bis zum Jahr 1954 als vermisst gemeldet werden. Und unter ihnen ist zum Beispiel auch Mary Hogan. Das ist die Inhaberin der Pine Grove Taverne, in der Ed Gein die Abende verbringt, die er mal nicht auf der Farm ist. Also wie gesagt, es kommt auch mal vor, dass er die Farm verlässt und dass er dann auch mal ja unterwegs ist in der sozialen Welt. Er bleibt aber dann doch meistens unter sich. Aber in dieser Bar bzw. Taverne verkehrt er dann auch mal. Und nachdem Mary Hogan verschwunden ist, scherzt ein Nachbar von Ed Gein. Nachbar ist halt schwierig zu sagen, weil die hatten eine ziemlich große Farm und Nachbar ist dann halt quasi das nächste Haus, aber es ist doch ein großes Stück weit entfernt. Also er war da schon unter sich, das muss man schon sehen, dass das nicht wie bei uns hier so im Dorf Haus an Haus, sondern da sind wirklich nochmal so ein paar Kilometer dazwischen, sag ich mal. Und ein solcher Nachbar in Anführungsstrichen, der scherzt dann in einem Gespräch mit Ed nach dem Verschwinden von Mary, dass Ed sich doch einfach ein bisschen mehr hätte anstrengen können, dann wäre Mary heute nicht verschwunden, sondern sie wäre bei Ed. Und Eds Reaktion darauf ist, die ist nicht verschwunden, die ist auf der Farm. Aber der Nachbar hält das natürlich, wie könnte es anders sein, für einen Scherz. 1957, der 16. November, an dem Tag verschwindet Bernice Warden, Verkäuferin in einem kleinen Baumarkt in Plainfield. Neben der fehlenden Kasse führt eine ziemlich große Blutspur zur Hintertür des Ladens. Und da gerade die Jagdsaison begonnen hat, ist die Stadt wie leergefegt und deswegen gibt es nahezu gar keine Zeugen. Und Frank Warden, das ist der Sohn der Verschwundenen und gleichzeitig aber auch noch Deputy des ansässigen Sheriffs, hat sofort Gein im Verdacht, weil er sich daran erinnert, dass der am Vorabend noch mit seiner Mutter gesprochen hatte. Und man findet auf dem Tresen auch noch eine Quittung für Frostschutzmittel, auf der Geins Name steht und so erhärtet sich der Verdacht. Gein befindet sich zu dem Zeitpunkt gerade vor einem Laden in Plainfield und will in seinen Pickup steigen, als er von der Polizei aufgehalten wird und zu seinem Aufenthaltsort zum Zeitpunkt des Verschwindens von Bernice befragt wird. Und Gein verstrickt sich in Widersprüche und wird dann entsprechend festgenommen. Und der Sheriff von Plainfield versammelt dann seine zahlreichen Deputies und betritt die Farm von Ed Gein und möchte sie untersuchen. Und was auf dieser Farm die hartgesottenen Polizisten erwartet, das wird ihr ganzes Leben verfolgen. Es ist bereits am Dämmern und die Polizisten betreten das Haus. Es gibt keinen Strom auf der Farm von Ed Gein, das muss man dazu sagen. Und sie betreten die Farm und die von Gein verwendeten Räume, die gleichen halt wirklich einer Müllhalde. Es ist wirklich messy-like, es gibt Fotos dazu, wie man das sehen kann. Also da stapeln sich Kisten, Kartons, da liegen Musikinstrumente dazwischen, Zeitschriften, es stapelt sich wirklich. Also es ist fast unmöglich, einen Fuß vor den anderen zu setzen und in der Luft hängt der Gestank von Tod und Verwesung. Und Sheriff Schley, wie auch immer, ich entscheide mich für Schley, nimmt seine Taschenlampe und leuchtet durch die Küche. Und sein Lichtstrahl fällt auf einen Balken an der Decke und an dem hängt an den Füßen aufgeknüpft der ausgeweidete, kopflose Körper von Bernice. Man lässt dann sofort einen Generator sowie mehrere Scheinwerfer bringen, um das gesamte Ausmaß der Szenerie zu beleuchten. Außerdem kommen noch zahlreiche Mitarbeiter anderer Polizeistationen und Ermittler aus forensischen Einrichtungen mit dazu. Und nach wird denen klar, dass es sich hier um wesentlich mehr handelt, als nur, wenn man es so nennen kann, um einen simplen Mordfall. Denn in Einmachgläsern finden die Ermittler diverse Organe. Man findet menschliche Schädeldecken, die als Suppenschüsseln dienen. Bezüge für Stühle sind aus menschlicher Haut gefertigt, ebenso wie Lampenschirme und Mülleimer. Außerdem werden aus Haut gefertigte Masken und Handschuhe gefunden, die Jean zu Hause getragen hat, und ein Gürtel aus weiblichen Brustwarzen. Auf dem Bett von Jean liegen mehrere Schädel. Außerdem findet man 4 Nasen und die Köpfe von Bernice und von Mary in Leinensäcken. Außerdem findet man 9 Vaginas in einem Schuhkarton. Ein kompletter Anzug mit Brüsten und Vagina sowie Einstiegslöchern für Beine wird ebenfalls sichergestellt. Das Herz von Bernice liegt in einer Plastiktüte eingewickelt in der Küche in der Nähe vom Herd und ihre inneren Organe findet man auch dort, verdeckt von einem alten Anzug. Insgesamt findet man in dem Haus die Reste von 10 Frauen. Jean, der ja mittlerweile festgenommen wurde, ist während der ersten Vernehmung total in sich gekehrt und zurückgezogen. Er verneint jedwede Beteiligung an den Morden und schweigt. Und trotz der harten Vernehmungsmethoden bleibt er wirklich still und sagt nichts aus. Am nächsten Tag bricht er aber dann sein Schweigen und er gesteht den Mord an Bernice, gibt jedoch an, dass er sich nur beschwerlich an die Details erinnern kann, weil er sich zu dem Zeitpunkt in einer Art Trance befunden haben will. Er erinnert sich nicht, dass er sie in den Kopf geschossen haben soll, sondern er sagt, er erinnert sich nur noch dran, dass er den toten Körper in sein Auto geladen hat. Die Kasse hat er nur mitgenommen, weil er sich für die dahinterstehende Mechanik interessiert hat. Das Geld wäre aber nicht sein Motiv gewesen. Die Aussagen von ihm diesbezüglich sind sehr vage. Man vermutet, dass es eigentlich anders abgelaufen ist, dass er in den Laden gekommen ist, um Frostschutzmittel zu kaufen und nach einem neuen Jagdgewehr gefragt hat. Und Bernice hat ihm das Jagdgewehr dann auf den Tresen gelegt, hat sich umgedreht und er hat das Jagdgewehr dann durchgeladen und Bernice dann in den Kopf geschossen. Dann geht man davon aus, dass er ihr am Ort des Geschehens schon den Kopf abgetrennt hat oder ihre Kehle durchgeschnitten hat, weil man sich nur so erklären kann, wo der enorme Blutverlust herkommt. Also man hat ja am Tatort sehr viel Blut gefunden. Dann muss er sie wohl in ihr eigenes Auto geladen haben, an einen abgelegenen Ort gebracht haben, ist dann zu dem Baumarkt zurückgekehrt, hat sein eigenes Auto geholt, ist dabei zufällig wohl auch gesehen worden. Das hat dann später die Aussage bestätigt. Also das war einer der wenigen Menschen, der sich zu dem Zeitpunkt in der Stadt gefunden hat. Der hat auch noch gesagt, er hat gesehen, dass Jean vor dem Laden war und in sein Auto gestiegen sei. Und mit seinem Auto, mit seinem Pickup, muss er dann zu dem abgelegenen Ort gefahren sein, dort die Leiche abgeholt haben, sie in seinen Pickup transferiert haben und dann nach Hause gefahren sein. Zudem gesteht er außerdem, dass die Körperteile aus seinem Haus fast ausschließlich vom Friedhof stammen würden. Er hat alle Frauen zwar zu Lebzeiten gekannt, sei aber kurz nachdem er von deren Tod aus der Zeitung erfahren hat, einen Tag nachdem sie zu Grabe getragen wurden, zum Friedhof gefahren und hat sie wieder ausgegraben. Hier hat ihm wohl jemand geholfen, das war ein älterer Herr, der wohl geistig auch nicht mehr ganz klar war und der dann später eingeliefert wurde und entsprechend hat er dann später alleine weitergemacht. Er leugnet aber weitere Morde vehement, gesteht jedoch in einer späteren, fast 9-stündigen Vernehmung, in der er auch unter anderem 30 Minuten lang an den Lügendetektor angeschlossen ist, wobei die ja sehr kontrovers sind. Er erklärt dann aber in dieser späteren, längeren Vernehmung auch den Mord an Mary Hogan. Und hier gibt er übrigens auch an, dass er sich in einer Art Trance befunden hat und sich nicht mehr an den eigentlichen Mord erinnern kann. Er hat sie wohl in die Brust geschossen und er behauptet, es wäre ein Unfall gewesen. Und hier nimmt man übrigens auch an, dass er den Kopf noch am Tatort abgeschnitten hat, weil auch hier jede Menge Blut gefunden worden ist. Er bestätigt das aber nicht. Er sagt, wie gesagt, er war in einer Trance und er kann sich kaum noch erinnern. Und in der gleichen Vernehmung gesteht er auch das Tragen des selbstgebastelten Anzuges aus Haut, den man in seinem Haus gefunden hat. Während der Vernehmungen ist es immer wieder auffällig, wie sehr er in seinen Stimmungen wechselt. Geht's um das Thema Grabraub, Leichenschändung etc. pp., was er natürlich nicht so bezeichnet, dann redet er total freigebig und er wirkt zeitweise sogar fröhlich. Kommt man auf die beiden Morde zu sprechen oder auf die Tatsache, dass man vermutet, dass er sexuelle Handlungen an den Leichen vorgenommen haben soll, dann sinkt er in sich zusammen und schweigt. Und dann beginnt natürlich auch schnell die Gerüchteküche in der ländlichen Gegend zu brodeln. Wer auf dem Dorf lebt, der weiß, dass das auf dem Dorf immer ein bisschen schneller geht als in der Stadt. Ich selber lebe auch auf dem Dorf und ich kenne das. Da sagt man in 5 Minuten in einer Ecke das eine und in 2 Sekunden später kommt es an der anderen Ecke ganz anders an. Aber Fakt ist, dass in dieser Gerüchteküche dann auch das Thema Kannibalismus aufgekommen ist. Da muss man aber dazu sagen, dass das nie nachgewiesen werden konnte und auch in den Geständnissen von Gien nicht enthalten war und es eigentlich auch nicht wirklich so zu diesem ganzen Thema passt. Also man hat das vermutet, weil ja das Herz und die Gedärme in der Nähe des Herdes gefunden worden sind. Aber wie gesagt, es konnte nie nachgewiesen werden, dass hier ein Kannibalismus stattgefunden hat. Von daher ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen. Man verdächtigt ihn aber natürlich für zahlreiche weitere Morde verantwortlich zu sein und man vermutet, dass er halt auch für das Verschwinden der anderen Personen die Schuld trägt. Und um halt die 10 auf der Farm gefundenen Frauenkörper eindeutig zuordnen zu können, müssen die Gräber geöffnet werden, die Gien geschändet haben will. Und da wird dann halt auch offensichtlich, dass er da in dem Punkt die Wahrheit gesagt hat, denn man findet das halt auch wirklich so vor, dass die Gräber leer waren. Man findet aber auch Körperteile auf der Farm, die den Grabrauben nicht zugeordnet werden können. So findet man zum Beispiel das vollständige Skelett einer Frau mittleren Alters und 2, und jetzt muss ich das mit Anführungsstrichen, frische Vaginas. Das klingt total komisch, aber ich kann es nur so ausdrücken, von jüngeren Frauen, die man keiner Grabstätte in Plainfield zuordnen kann. Und die beiden Opfer waren um die 50, das heißt entsprechend passen diese 2 Vaginas einfach nicht dazu. Und man vermutet, dass eines der Opfer Evelyn Hartley gewesen sein könnte. Das war ein 15-jähriges Mädchen, die während eines Babysitting-Jobs im Jahr 1953 in La Crosse, also der Geburtsstadt von Ed Gien, verschwunden ist. Und während ihres Verschwindens hatte Gien sich nachweislich in La Crosse aufgehalten. Man findet noch weitere Indizien auf der Farm, die darauf hindeuten, dass Gien in zahlreiche andere Fälle verstrickt gewesen sein könnte. Aber zu dieser Zeit fehlen halt einfach auch noch die Möglichkeiten, sowas fundiert nachzuweisen. DNA-Analysen gab es zu dieser Zeit zum Beispiel noch gar nicht, da hat man nicht daran gedacht. Und man muss natürlich im Zweifel für den Angeklagten sein und entsprechend war eine Verurteilung oder beziehungsweise eine Anklage nicht möglich. Und deswegen sollte Gien lediglich für die 2 Morde angeklagt werden, die man ihm auch nachweisen konnte. Sein Anwalt William Belter plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit aufgrund seines offensichtlichen Wahnsinns. Damals hat man noch mit solchen Begrifflichkeiten gearbeitet. Auf Englisch, das läuft natürlich alles auf Englisch, ist das natürlich der Begriff Insanity. Man befand ihn auch nicht dazu fähig, überhaupt ein Verfahren vor Gericht durchzuhalten und hat ihn dann in das Central State Hospital überwiesen, wo er zahlreichen psychologischen Untersuchungen unterzogen wird. Und hier attestiert man ihm jede Menge, unter anderem Nekrophilie und eine außergewöhnliche Form von Travestie und Fetischismus sowie Voyeurismus. Und das ist eine ziemlich komplexe Mischung. Und er hat nur 30 Tage in der Einrichtung verbracht und man stellt fest, dass er viel zu mental eingeschränkt ist, um überhaupt vor Gericht gestellt werden zu können. Und zu dem Zeitpunkt erscheint dann eine Anklage vor Mord komplett aussichtslos. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle mal so ein bisschen auf die Psyche von ihm eingehen. Wie eben schon angedeutet, das ist extrem komplex. Ich versuche das Ganze ein bisschen runterzubrechen, sodass es einigermaßen verständlich ist. Man muss dazu sagen, dass das so komplex ist, dass sich da ja auch die Meinungen der Ärzte geschieden haben. Fakt ist allerdings, dass das Ziel seiner Taten es gewesen ist, dass er sich seiner verstorbenen Mutter wieder angenähert hat. Also es war ja, wie bereits erwähnt, für ihn ein Riesenzusammenbruch seines Lebens, dass er seine Mutter verloren hat, weil sie der einzige Mensch war, an den er sich gebunden hatte. Er hatte ja keine Freunde, er hatte ja keine Sozialkontakte. Es gab für ihn nur die Mutter und die Mutter war ja, wie gesagt, eine Göttin für ihn. Und als sie gestorben war, wollte er sie zurückholen und ihr nahe sein und sich aber auch wie sie fühlen. Und damit hatte er zuerst angefangen, indem er ihre Kleidung getragen hat. Und das hat dann irgendwann nicht mehr ausgereicht und dann hat er begonnen, die Leichen auch von den Friedhöfen zu holen und versucht quasi seine Mutter auf die Art und Weise ins Leben zurückzuholen. Die Frauen mussten natürlich seiner Mutter entsprechend ähnlich sein. Und auch das hat ihm nicht die nötige Befriedigung gebracht, die er sich gewünscht hat. Er hat natürlich seine Mutter nicht ins Leben zurückholen können auf diese Art und Weise. Und dann hat er angefangen, sich diesen Anzug zu basteln, den er dann auch angezogen hat und nach eigener Aussage auch vor der Farm in diesem Anzug getanzt hat. Er hat sich in seinem kompletten Leben, wie wir wissen, er war ja 39, als seine Mutter gestorben ist, und er hat sich in seinem kompletten Leben nie mit seiner Sexualität auseinandergesetzt. Er hat sich nie mit einer Frau getroffen, er hat nie sexuelle Erfahrungen gehabt, er war also auch noch Jungfrau. Und dementsprechend konnte er mit diesen Gefühlen, die er hatte, auch überhaupt nichts anfangen, weil er ja nie darüber gesprochen hat. Er war also dementsprechend nicht sicher, ob er sich nur zu Frauen hingezogen fühlt oder ob er selbst eine sein wollte. Und hier muss ich nochmal dazu sagen, dass wir uns ja in einer Zeit befunden haben, wie gesagt, das war 1940-50 in dem Dreh, und da haben wir uns in einer Zeit befunden, in der Travestie ja nochmal was ganz, ganz anderes war, als wie es heute ist. Ich meine, es wird heute immer noch viel zu wenig anerkannt und viel zu wenig sinnvoll darüber gesprochen und darüber geredet und viel zu wenig dargestellt, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Und damals war der natürlich total verirrt. Er hatte niemanden, mit dem er darüber reden konnte. Er hatte niemanden, dem er das hätte erklären können. Es war kein Thema gewesen. Und entsprechend war er dann natürlich in einem Zwiespalt. Was ist das eigentlich, was hier passiert? Er war tatsächlich einfach fasziniert von Frauen und deren sexueller Erhabenheit über Männer. Er konnte sich das Ganze aber überhaupt nicht erklären. Was für ihn auch noch ausschlaggebend war, waren zwei besondere Erinnerungen aus seiner Kindheit, die in der psychologischen Befragung für ihn ja besonders viel Stellenwert hatten. Und das war zum einen die Tatsache, dass er sich daran erinnert hat, dass er einmal oben am Treppenabsatz der Kellertreppe gestanden hat und er plötzlich gestoßen wurde von hinten. Er ist dann gefallen und wurde aber trotzdem noch aufgefangen. Also das ging alles ganz schnell. Und seine Mutter war diejenige, die ihn aufgefangen hat. Da sie aber die einzige gewesen ist, die zu dem Zeitpunkt anwesend war, musste er halt auch zeitgleich davon ausgehen, dass sie auch diejenige war, die ihn gestoßen hatte. Das heißt, der Mensch, der ihn auffängt und der ihm Sicherheit gibt, ist auch gleichzeitig der Mensch gewesen, der eventuell seinen Tod wollte. Und das war eine ganz, ganz kontroverse und ausschlaggebende Situation, mit der er sich natürlich auch nicht auseinandersetzen konnte. Er hatte niemanden, mit dem er darüber reden konnte. Und welches Gefühl bekommt man da als Kind? Das ist natürlich die andere Frage. Die zweite Erinnerung beinhaltet das Lebensmittelgeschäft, welches seine Mutter damals geführt hat. Und in der haben sie auch eigenes Fleisch verkauft. Und jetzt kommen wir so zu einem typischen Killer-Klassiker. Die hatten dort ein eigenes Schlachthaus und ihm und seinem Bruder war es verboten gewesen, das zu betreten. Und kleine Kinder sind halt nun mal so. Das, was verboten ist, ist natürlich besonders interessant. Und er schleicht sich dann einmal tatsächlich in das Schlachthaus und findet dort dann seine Mutter vor, die gerade ein Schwein schlachtet. Und die ist natürlich entsprechend blutverschmiert und hat ihre Hände im Bauch des frisch geschlachteten Schweins stecken. Und dann fand in dem Moment auch Blickkontakt zu seiner Mutter statt. Und das ist auch so ein Moment, der ihm im Gedächtnis geblieben ist und den er im Rahmen der therapeutischen Untersuchungen dann auch angebracht hat. Und ich denke, das kann man einfach mehr oder weniger so stehen lassen. Also diese Komponente Schlachten ist ja auch immer wieder ein Motiv, was bei Killern irgendwie in der Kindheit immer wieder mit verankert ist. Also es ist nicht jedes Mal so, um Gottes Willen, das kann man keine feste Regel draus machen, aber es ist doch ein Motiv, was immer wieder auftaucht. Die wenigen Menschen, die sich an Gene als kleinen Jungen erinnern, die beschreiben, dass er immer in sich gekehrt war und dass er aber auch teilweise, ohne dass was passiert ist oder auch zu unpassenden Zeitpunkten, einfach mal angefangen hat zu lachen. Und ich glaube, das ist so dieses typische Psychisch, was man sich so vorstellt, wenn da ein Kind steht, schweigt und es lacht plötzlich. Das ist natürlich auch gruselig und befremdlich. Er galt halt eher als Dorftrottel oder als exzentrisch, hat aber nie in keinster Weise den Eindruck der Bösartigkeit oder der Gewalttätigkeit erweckt. Es war zum Beispiel in dem Ort, in dem er gelebt hat, in Plainsfield, war es durchaus üblich, zur Jagd zu gehen. Das war dort ein fester Bestandteil, eine feste Freizeitbeschäftigung. Und da hat er sich nie für interessiert. Im Gegenteil, er hat sich sogar eher von blutigen Dingen distanziert. Und dann kommen wir einfach wieder zu dem Punkt mit den Leichen, mit der Leichenschändung. Er stuft das selber gar nicht als ungewöhnlich ein, eine Leiche zu schänden oder sich deren Körper zu bedienen. Und das ist auch sowas, wo man einfach merkt, dass er mit diesen ganz normalen gesellschaftlichen Dingen einfach überhaupt nicht in Berührung gekommen ist. Nach dem Tod seiner Mutter beginnt er dann übrigens auch Gesichter in Büschen oder Blättern zu erkennen. Oder er nimmt merkwürdige Gerüche wahr, die er später dann als Geruch von Fleisch bezeichnet. Er beschäftigt sich dann ja nach dem Tod seiner Mutter kontinuierlich mit Pornografie und mit Gewalt in Form von Magazinen. Und das führt natürlich dann auch zur Verfestigung seiner Fixierung auf Sex und Tod. Und die Beziehung zu seiner Mutter, die bildet natürlich zwei Fronten in ihm. Auf der einen Seite liebt er diese Frau, die für ihn da war, die ihn Halt gab, die ihn auf der Treppe dann ja auch gerettet hat. Und auf der anderen Seite hasst er sie. Denn nicht nur, dass die Mutter ihm ja von Anfang an auch mitgeteilt hat, dass Frauen an sich böse sind, also er hatte ja komplett dieses Feindbild Frau in seinem Kopf, sondern er hatte ja auch im Hintergrund im Kopf, die Mutter hat mich mal die Treppe versucht runterzustoßen, beziehungsweise er hat es vermutet. Die Mutter hat ihm Regeln auferlegt, die viel zu viel waren für ihn. Sie hat ihn beleidigt, sie hat ihn als Versager bezeichnet. Entsprechend hat er ein komplett ambivalentes Bild von seiner Mutter innerlich. Also er hat zwei Auffassungen und wirklich dann zwei Fronten. Die Frau, die er liebt und die Frau, die er hasst in einer Person. Und ganz gerne wird von den Therapeuten dann auch, obwohl das immer wieder als kontrovers angesehen wird, der Ödipus-Komplex angeführt. Und ich erkläre ganz kurz den Ödipus-Komplex, wirklich ganz, ganz kurz und ganz kurz abgerissen. Das kommt ja aus der Psychoanalyse und nach der Auffassung von Sigmund Freud ist es so, dass ein Kind sich stark an das gegengeschlechtliche Elternteil bindet und seine sexuellen Wünsche auf das richtet. Das heißt quasi, um das jetzt mal grob vereinfacht auszudrücken, die Tochter verliebt sich in den Vater, verliebt in Anführungsstrichen, wie gesagt, und der Sohn in die Mutter. Und das gleichgeschlechtliche Elternteil wird als Rivale betrachtet. In dem Fall wäre dann, wenn die Tochter sich in den Vater verliebt, die Mutter der Böse. Und halt umgekehrt, wenn der Sohn sich in die Mutter verliebt, ist der Vater der Böse, beziehungsweise der Rivale. Im homosexuellen Fall ist es natürlich umgekehrt. Da ist es dann so, dass die Tochter sich zur Mutter hingezogen fühlt, beziehungsweise der Sohn sich zum Vater hingezogen fühlt. Das nur noch ergänzend dazu. In Gienes Fall ist es jedoch so, dass lediglich die sexuelle Hingezogenheit zur Mutter die Kernkomponente ist. Das ist aber eine viel zu einfache Darstellung für diese komplexe Psyche von Ed Gein. Aber es ist einfach nochmal ein Faktor, den ich halt ganz gerne nennen würde. Weil wie gesagt, in seiner Psyche sind ja sehr, sehr viele Komponenten einfach gemixt. Also die Nekrophilie, wir haben den wahrscheinlichen Ödipus-Komplex, wir haben den Hang zur Travestie, die unterdrückte Sexualität. Es ist unglaublich viel. Und im Endeffekt wird ihm dann auch noch eine Schizophrenie diagnostiziert. Das heißt, da ist so viel, was da zusammenkommt und das ist so extrem komplex. Ich glaube, da kann man wirklich eine ganze psychologische Arbeit drüber schreiben. Das will ich jetzt auch hier alles gar nicht abhandeln. Was aber nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass seine beiden Opfer Frauen waren, die seiner Mutter ähnlich waren. Also die waren beide in den 50ern, die waren beide sehr dominant und sehr füllig. Und ob er hier denn eigentlich seine verhasst geliebte Mutter unterbewusst getötet hat, das bleibt natürlich offen. Obwohl man das, ja, man kann das eventuell eigentlich schon irgendwie anführen, weil er ja sagt, er war in diesem Moment wie in einer Trance und er kann sich eigentlich nicht wirklich daran erinnern. Kann man das schon als eine mögliche Wahrscheinlichkeit sehen, dass er da sein Gehirn in einer ganz Art und Weise oder in einer bestimmten Art und Weise abgestellt hat. Wobei das ja auch kein seltenes Phänomen ist, dass sich die Täter an die eigentliche Tat nicht erinnern können, weil sich da so ein bisschen eine Blockade einstellt. In der Zwischenzeit, in der Ed Gein in der Klinik sitzt und psychologisch untersucht wird, wird die Farm der Geins natürlich zu einer Pilgerstätte für Neugierige, die sogar während der polizeilichen Ermittlungen durch die Fenster gucken, um einen möglichst guten Blick auf das zu erhaschen, was bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Mensch zuvor in Amerika gesehen hatte. Da gibt es auch ganz, ganz interessante Bilder von, wie man dann wirklich sieht, wie die Leute da ganz, ganz dreist wirklich bis zu dem Haus vortreten, durch die Fenster gucken. Da gibt es dann auch Bilder von innen, wo man dann sieht, wie die Gesichter da reinstarren, während da dann die Beweisfotos gemacht werden. Also das ist unglaublich. Das ist natürlich nicht so, wie das auch heute ist. Man muss da wieder erwähnen, und das erwähne ich jetzt zum x-ten Mal, ich weiß es, es ist eine andere Zeit, da war das noch nicht mit Absperrungen und dadurch, dass man die DNA-Analyse auch nicht hatte, war man da auch entsprechend nicht vorsichtig. Da konnte dann quasi rumlaufen, wer wollte, ist übertrieben. Aber von einem heutigen Standpunkt aus, wenn man das sieht, schüttelt man eigentlich wirklich nur noch den Kopf. Und auch nach Abschluss der Ermittlungsarbeiten auf der Farm strömt weiterhin die Presse und Kuriositäten-Junkies zu dem, was dann mittlerweile von mehreren Zeitungen als House of Horrors bezeichnet wird, und wollen sich das Ganze angucken. Und in der Zwischenzeit ist natürlich auch rausgekommen, dass Gene nicht wegen Mordes verurteilt werden soll. Und die Bevölkerung, gerade in Plainfield, ist natürlich entsprechend sauer. Und dann kommt es auch noch dazu, dass die Besitztümer von Gene auf der Farm versteigert werden sollen. Und bei dieser Versteigerung sind mehr als 2000 Menschen anwesend. Und so ist es so, dass dann die Makler, die dann für die Versteigerung verantwortlich sind, sogar Eintritt verlangen, damit sie noch ein Geschäft aus der morbiden Geschichte ziehen können. Und die Einwohner von Plainfield, die ja sowieso schon sauer sind, weil er nicht wegen Mordes verurteilt werden wird, eventuell, das erfahren wir noch, sind natürlich dann auch entsprechend schockiert, dass dann da auch noch Geschäft rausgezogen wird. Und so wird dann nach einer Zeit wieder aufgehört, da Eintritt zu verlangen. Und dann ist es auch dann tatsächlich so, dass nur ein Jahr nach Aufdeckung der Taten am 20. März 1958 das Haus bis auf die Grundmauern niederbrennt. Und man geht davon aus, dass das Brandstiftung aus der nächsten Nähe gewesen ist, weil es den Leuten einfach sprichwörtlich halt wirklich auf den Sack gegangen ist, dass da ständig irgendwelche Pilger angekommen sind, irgendwelche Neugierige, die einfach aus dem Schmerz dieser Gemeinde, und das sind ja halt kleine Gemeinden, da einfach immer wieder versucht haben, Profit rauszuziehen. Der Pickup von Gene, den er zum Transport der Leichen verwendet hat, wurde für $760 verkauft, und das ist für diese Zeit eine absolut horrende Summe. Und der Käufer stellt das Auto übrigens auch aus und verlangt Eintritt dafür, um es besichtigen zu dürfen. Und es kommen wirklich tausende Menschen, die dieses Auto sehen wollen. Und entsprechend wird da aber auch später ein Riegel vorgeschoben und diese, ja, dubiose Ausstellung wird verboten. Im Jahr 1968, das sind dann 10 Jahre nach seiner Einweisung in das Krankenhaus, befindet man ihn dann dazu fähig, ein Verfahren durchzustehen, und so beginnt dann am 7. November der Prozess, und der dauert auch nur eine Woche. Hier sagt dann der Sheriff aus, die Deputies, die zuständigen forensischen Ermittler werden gehört und die Beweise werden vorgebracht, und es folgt dann auch ein Schuldspruch. Aber da er sich zum Zeitpunkt der Taten in einem Zustand des Wahnsinns befunden hatte, wird er wieder in das Central State Hospital zurücküberwiesen. Und die Angehörigen der Opfer können sich mit dieser Entscheidung natürlich nicht anfreunden. Wobei das hier natürlich entsprechend schwierig ist zu sagen, was ist da besser. Ich denke, es ist eigentlich unglaublich wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen zwischen psychisch kranken Tätern und da entsprechend eine Behandlung zukommen lassen wird, als wie wenn man die einfach nur in ein Loch wirft und verrotten lässt. Das ist eine moralische Frage, das ist auch eine Frage meiner Meinung nach der gesellschaftlichen Verantwortung. Darüber möchte ich jetzt auch gar nicht so ewig drüber diskutieren, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge draus machen, aber Fakt ist natürlich, dass man sich dann auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung irgendwo stellen muss, ne? 1974 stellt er dann tatsächlich doch mal eine Petition auf Entlassung, die wird aber abgewiesen. Und 1978 wird er in die geriatrische Abteilung des Mendota Mental Health Institutes überwiesen und verbringt hier die letzten Jahre seines Lebens. Im Krankenhaus zeigt er keinerlei aggressives Verhalten. Er fällt in keinster Weise, ich glaube, das ist falsches Deutsch, ne? Es heißt in keiner Weise. Ich muss dazu auch sagen, ich bin Dorfkind und habe einen entsprechenden dörfischen Dialekt und mir fehlt das entsprechende Hochdeutsch. Also ich gebe mir hier wirklich sehr viel Mühe. Und, ich kann auch Hochdeutsch sprechen, man merkt es ja, hust. Die Ärzte beschreiben ihn als vorbildlichen Patienten, der zwar lieber allein bleibt, sich aber auch gut mit den anderen Patienten versteht. Er arbeitet immer mal wieder als Maurer oder als Schreiner oder hilft anderweitig aus. Er erledigt seine Arbeiten gründlich und zufriedenstellend und arbeitet hart. Er liest viel und er benötigt keinerlei Medikamente, um ruhig gestellt zu werden. Er ist also wirklich der absolute Vorbildspatient. Am 26. Juli 1984 stirbt er durch einen Atemstillstand im Alter von 78 Jahren und wird neben seiner Mutter beerdigt. Der Grabstein wird mehrfach entwendet und befindet sich nun in einem Keller in einer hier nicht genannten Polizeistation. Und ans Ende dieser Berichterstattung möchte ich ein kleines Zitat von Ed Gein stellen, welches er aus dem Krankenhaus übermittelt hat, erst auf Englisch und dann die Übersetzung auf Deutsch. I like this place. Everybody treats me nice, but some of them are a little crazy though. Übersetzt, ich mag es hier, man behandelt mich nett, aber manche hier sind ein wenig verrückt. Das war die Zusammenfassung, die Folge, die Erklärung von Ed Gein und von seinen wirklichen Taten, also was wirklich passiert ist. Ihr seht also, wir haben keinen kettensägenschwingenden Leatherface. Wobei ich sagen muss, dass doch diese Adaption von dem von Norman Bates, wo man ja auch das hat mit der Mutter und wo er die Frauenkleider trägt, oder auch von Buffalo Bill in Das Schweigen der Lämmer, wo er sich ja auch diesen Anzug basteln möchte, das hat man wirklich aus dieser Geschichte raus aufgefasst und da kommt man dann doch irgendwie hin, wo diese Parallele ist im Verhältnis zu Texas Chainsaw Massacre. Ich habe diesen Film selber gesehen und da muss ich sagen, ich habe diese Filme alle gesehen, fällt mir gerade auf. Da muss man doch sagen, dass das doch ein bisschen weit hergeholt ist. Aber trotzdem wirbt Texas Chainsaw Massacre mit der Tatsache, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und als nicht informierter Zuschauer sitzt man da und denkt natürlich wirklich, dass der damals mit Kettensägen schwingend durch die Gegend gerannt ist und wahllos die Leute abgemetzelt hat. Es ist halt immer wieder interessant, was doch Hollywood aus diesen Sachen macht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen aufklären und ich hoffe, ich konnte euch ein Bild vermitteln von dem, was wirklich passiert ist. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal, wenn ihr einen Film guckt, der auf Ed Gein basiert, euch nicht so sehr von dem täuschen lasst, was man versucht, euch zu vermitteln. Denn ich bin immer der Meinung, Fakten sind wesentlich mehr wert als alles andere. Ja, und zum Schluss möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich mich sehr freue, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Das ist Keine Gnade Podcast. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Das passiert auch immer wieder. Da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für an keinegnadepodcast@mail.de. Und ich freue mich weiterhin sehr, von euch zu hören. Und ich bin ganz gespannt auf den nächsten Fall. Aber ach, einen Punkt, ganz wichtig, den möchte ich noch gesagt haben. Viele Leute wissen gar nicht, dass wir hier in Deutschland auch eine Art Ed Gein hatten. Und über diesen Fall werde ich auch noch an anderer Stelle demnächst einmal berichten, hoffentlich. Ich habe da so kleine Pläne. Aber es ist auch eine ganz, ganz interessante Sache. Und man sagt ja immer, dass das eventuell das Vorbild war für den deutschen Fall, aber eigentlich war es, also Vorbilder haben wir da sowieso nicht, aber eigentlich war das umgekehrt gewesen, weil wie gesagt, der deutsche Ed Gein in Anführungsstrichen, der war vorher da. Das ist jetzt natürlich nichts, worauf man stolz sein kann, aber es ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte und wie gesagt, darüber berichte ich euch wahrscheinlich an anderer Stelle. Wir werden sehen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für eure zahlreichen Rückmeldungen, für eure tollen Nachrichten, die ihr mir immer schickt, für die tollen Tipps für Fälle. Ich habe mittlerweile eine ganze Liste von interessanten Fällen, die es aufzuarbeiten gilt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich eure Fälle, die ihr mir schickt, nicht direkt machen kann. Aber ich werde natürlich versuchen, die spannendsten Fälle möglichst bald aufzunehmen. Und ich freue mich auf euch und ich freue mich auf das, was ihr mir zu sagen habt. Ich höre von euch, ihr hört von mir. Bis dann, macht's gut. Eure Heike.